Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Das ist die Audioversion von der Radiosendung Liedgut, die jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Freunden bei 674 FM im Radio live zu hören ist. Wann hast du das letzte Mal Radio gehört?
Wann habe ich das letzte Mal Radio gehört? Ich glaube sogar letzte Woche. Und ich habe gerade sogar eine Radiosendung mir gekauft aus dem österreichischen Radio, weil ich hier angefangen habe zu hören und auf einmal musste ich sie abbrechen, weil ich was anderes zu tun hatte. Dann wollte ich sie anderen Tag weiterhören, aber sie ist verschwunden. Und dann habe ich mir doch die Mühe gemacht, diese Sendung wiederzufinden, indem ich dann einfach verschiedene Leute in Österreich angeschrieben habe vom ORF, bis ich dann hinterher die Option kriegte, erst wurde ich abgewimmelt, er gibt nicht mehr, können wir nicht machen, machen wir auch nicht mehr, dass wir das jetzt aus dem Archiv holen. Und dann irgendwann habe ich ein paar Euro dafür bezahlt, dass sie es doch gemacht haben, weil ich einfach sehr freundlich immer wieder nachgefragt habe. Ich habe da gar keinen angeschrieben. Ich habe dazu mit dem Trick, guten Morgen. Und ganz plötzlich habe ich dann einen Betrag überwiesen und jetzt kann ich die Radiosendung über 3 Stunden aus dem Diagonalformat vom ORF so oft hören, wie ich will. War großartig.
Das ist viel zu lang für ein Intro, fällt mir gerade auf.
Das Haldantopf-Festivalradio. Im Audiostream auf 674.fm. Live.
Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Haldantopf-Haus zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Stefan, wir haben das letzte Mal ja es angeteasert, dass es einen neuen Trailer gibt, der ist mittlerweile veröffentlicht worden.
Genau.
Und zwar ist es, vielleicht erklärst du ganz kurz, wie es dazu überhaupt gekommen ist.
Das ist eigentlich eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr genau. Im Prinzip ist, ich glaube, es ist eigentlich, lag in der Luft, war ein streitbares Thema, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und wie wir das irgendwie zeigen können mit allem. Weil ich sag mal, Geschichte zu retuschieren, das wollten wir ja nie. Und wir haben im Prinzip uns eigentlich instinktiv mit dem Original beschäftigt. Mit einer, ich sag jetzt mal, mit einer popkulturellen Reliquie. Mit, ich sag mal, aus dem Ort heraus haben wir ja dieses Festival entwickelt und welche Dinge mich damals interessiert haben. Und da kommt dann dieser Schreibtisch von dem Förster drin vor. Und dieser Förster ist eine interessante Geschichte gewesen, weil ich habe kurz vor seinem Tod noch ein Interview mit ihm gemacht. Und das war der alte Piet Hegemann, war halt der Typ, wo wir als Kind mit ihm in den Wald gezogen sind, um den Christbaum zu schlagen. Das sind so Momente gewesen, an die ich mich immer gerne erinnere. Und der Sohn hat mir dann irgendwann diesen Schreibtisch geschenkt und hat gesagt, ich wollte also diesen Schreibtisch auch haben. Und er sagte, den kannst du haben, aber dann musst du auch die Kuckucksuhr dazu nehmen, weil das war die Kuckucksuhr von meinem Vater und die war wichtig. Und ich habe eigentlich ein Interview mit ihm gemacht, weil ich damals für Haldern so ein Weihnachtsheft gemacht habe über Pinopseler. Der hat in den 50er und 60er Jahren sehr schöne Häuser im Dorf gebaut. Und das war eine ziemlich solide und alte Freundschaft zwischen dem Förster und dem Architekten. Und diese Geschichten, die er mir da damals erzählt hat, die haben mich sehr inspiriert. Und dann hatte ich diesen Schreibtisch und dann kriegte ich dann halt von einem anderen Freund den Opa, den ich sogar noch so ein bisschen kannte, da war der alte Dorfpolizist, von dem kriegte ich den alten Schreibtischstuhl. Und dann auf einmal fing ich an, so Sachen zu sammeln. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Und die haben wir dann in diesen Film eingebaut. Immer noch unter diesem Duktus, mit diesem kleinen Gedicht. Die Geschichte vom kleinen Glück beginnt nicht selten mit dem Schritt zurück. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Wo bin ich glücklich, der ich bin? Und ich finde, diese Frage drängt sich ja eigentlich in allen Belangen total auf. Auch wenn wir uns über das Festel unterhalten, die Programmgestaltung und wir dann unten zusammensitzen und sagen, okay, was müssen wir machen, weil wir ja nicht mehr wie selbstverständlich ausverkauft sind. Wie erreichen wir die Menschen, ohne dass wir uns anbiedern oder dass wir den Erwartungen gehorchen und unsere gestalterische Ration verlassen, unsere Idee von dem, wie wir so ein Festival eigentlich erzählen wollen. Und dann finde ich es immer interessant, dass ich so, wie sich so Instinkte über die Jahre auch entwickeln und wie jeder zum Zuge kommt und wie wir doch eigentlich in diesem Prozess eingestiegen sind, dass wir als Festivalveranstalter immer mehr auch anfangen, Sachen in diesem Kontext dieses Festivals wieder zu entdecken, die wir uns zurücknehmen. Also nach dieser Geschichte, dass zwischen dem Spaten und den Bratkartoffeln, das sind wir. Und dass Arbeit mehr ist als Geld verdienen, sondern auch sehr identitätsstiftend. Und dass wir jetzt eben auch deswegen diese Förderung, diese EU-Förderung gekriegt haben, die wir Gloria getauft haben, weil wir jetzt eben für unsere Gäste alle wieder kochen wollen, aber mit dem, was wirklich hier aus dem Boden sprießt. Also so wie ein ehrlicher Wein. Also uns gefällt im Prinzip diese Beziehung mit dem Kochen, was da ist und dass da auch so eine gewisse Ehrlichkeit drinsteckt und dass vielleicht da auch diese Magie des Weins drinsteckt, weil ein guter Wein, der ehrlich ist, da eben auch nur das kann, was jetzt, ich sag mal, die Menschen bei ihrer Verfeinerung an Fähigkeit reinbringen, aber eben wie er gewachsen und wo er gewachsen ist. Und dass diese Dinge vielleicht für die Zukunft ja auch total wichtig sind. Und ich fand total gut, dass wir den einen Tag, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, veröffentlicht haben, weil da bin ich wieder so ein Popkultur-Panel gewesen, wo es 90% um KI ging und alle sind da völlig innovationsbetrunken mit den neuen Möglichkeiten, mit der Ohnmacht der Möglichkeiten der KI und des ChatGPT eben da hergetaumelt sind und andere dann eben aber auch über die neuen Entwicklungen so ein bisschen verängstigt in der Ecke saßen. Und wir hatten da ein Panel über Dynamic Pricing, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, will ich nicht. Aber ich fand schön, dass wir diesen Trailer so veröffentlicht haben, erstmal mit 6 Minuten und 47 Sekunden, was eigentlich gegen alle Marketing-Ideen spricht, die man heute so bei den Aufmerksamkeitsspannen der Menschen noch zugrunde legen kann. Und dass wir es trotzdem gemacht haben, weil wir immer so getickt haben. Und jetzt schneiden wir diesen Trailer in kleine Stücke und das macht gerade total Spaß, eben diese Geschichte jetzt fortzuerzählen mit dem, was da ist. Und dann immer ergänzt man das um ein bisschen. Jetzt habe ich gerade wieder so ein wunderbares Video von Faber von 2019 entdeckt, weil ich wirklich fantastisch finde. Und jetzt versuchen wir einfach irgendwie so die Sachen zu stückeln und wieder neu zusammensetzen, wie so Collagen. Aber irgendwie findet man in all diesen Dingen, es ist immer wahr grundsätzlich, es hat mit uns zu tun, es gibt immer eine kleine Beziehung, einen Bezug. Und faszinierend finde ich dazu, habe ich jetzt gerade auch so eine Dokumentation gesehen, Building Happiness über Skandinavien, weil immer ja gesagt wird, die Skandinavier wären die glücklichsten Menschen der Welt oder da wäre das Glück greifbar. Und da gibt es eine Dokumentation, warum das denn so ist. Aber eigentlich ist das Fazit dieser Dokumentation, weil es kleine Länder sind, weil es eben genau das, was wir eigentlich mit unserem Festival in 40 Jahren gelernt haben, dass es Vertrauen das Entscheidende ist. Und auch dieser Spruch, der widerlegt wird, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, von Lenin. Ein Professor in diesem Film sagt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist billiger. Also das finde ich dann wiederum ganz interessant, weil wir ja eigentlich auch ganz gerne eben auch versuchen, mit diesem Vertrauen als Währung untereinander, aber auch dem Publikum gegenüber, so eine gewisse Wertschöpfung zu erzielen und wir auch in Kauf nehmen, wie so ein Geländewagen, das habe ich auch schon mal gesagt, eben wenn Dinge auch mal schief gehen, aber die wieder aufzufangen als Ganzes. Und dann haben wir ja auch hier irgendwie gemerkt, dass wir zum ersten Mal auf die Idee kamen, absichtslos und ohne Strategie eigentlich die Idee von Beuys so ein bisschen umsetzen mit dem Festival, was immer so ein bisschen fragil ist, eben diese soziale Skulptur zu sein, wo man immer wieder rein investieren muss, immer wieder soziale Energie, Ideen und alles reinstecken muss von verschiedenen Leuten und dass man nie weiß, wen man nach Hause schicken kann. Weil nämlich, dann kann alles zusammenbrechen. Wir sind wie so eine Hüpfburg. Wenn da nicht ständig irgendwie Input kommt, dann bricht das zusammen. Und das ist so diese soziale Energie, von der man jetzt neuerdings auch spricht. Und ich glaube, ich finde es halt auch gut, dass dieses ganze Konstrukt eben wieder abgebaut werden muss nach dem Festival und dass wir das dann wieder neu aufbauen. Und dass durch diese Bewegung des Ab- und Aufbaus immer wieder eben auch diese soziale Skulptur gefordert ist und dadurch auch die Lebendigkeit ausstrahlt. Das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich gerade, das finde ich spannend.
Ein zentraler Satz in dem Trailer, also ist ja kein Satz, ist ja eher die Strophe von Fountains DC, Is it too real for ya?
Genau, finde ich, also, weil das war so naheliegend, da habe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen und das singen die ja in dem Lied und das kam dann eine zum anderen, weißt du, dieser Schreibtisch, dieser Förster, diese Schule, die aufhört, Schule zu sein, weil es eben vom Brandschutzkonzept nicht mehr erlaubt ist, in diesem alten Kloster Schule zu sein und dass dann diese Jahrgänge, die dann da aufgehört haben, dass das alles so sich auch in der Zeit widerspiegelt, wo wir mehr oder weniger dieses Festel ungefähr angefangen haben oder gerade anfingen, eben die Leute auch, viele von denen, die hier das Festel mit aufgebaut haben oder auch weiter, ich sag mal, tragende Funktionen haben und deren Kinder mittlerweile eben auch zu dieser Schule gegangen sind. Und das fand ich natürlich total interessant. Und dass diese Wahrheit, ich sag mal, ein hohes Gut in der Zukunft sein wird, weil man ja jetzt schon davon ausgeht, dass eben durch diese ganzen ohnmächtigen Möglichkeiten der Technik sich vieles verändern wird. Ich meine, wir leben eh in einer Zeit, wo alles, wo gerade mit, ich sag mal, mit der Wahrheit drastisch umgegangen wird. Also man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben kann. Und wie wichtig das ist, eben wirklich Bezugspunkte zu haben, denen man vertrauen kann. Ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung der Zukunft.
Und zentrales Element, du hast es ja gerade selber erwähnt, in dem Trailer ist ja die Collage. Also es ist ja eine Collage aus dem Schreibtisch, der tatsächlich auf der Bühne steht, projiziert aus echten Archivbildern. Dann kommt nachher das Konzept, was auch eine Collage ist, aus verschiedenen Kameraperspektiven, die natürlich alle zeitgleich laufen. Ist das so auch von dir als Metapher gedacht, dass macht auch ein Festival aus, also eine Collage von verschiedenen Möglichkeiten, ja,
genau,
die Menschen haben,
das
sich einzubringen? Oder?
Ist eine Collage von vielen Fähigkeiten und wir haben ja auch die Grenze überschritten. Es ist ja nicht mehr das, was wir nur anbieten als Veranstalter, sondern die Übergänge zwischen der Kunst, den Künstlern, dem Publikum, den Veranstaltern, ich sag mal, die Grenzen werden immer unsichtbarer. Weißt du, und man kann ja wirklich, ich habe ja irgendwann mal gesagt, das wäre da einfach ein Traum, wenn wir irgendwann gar keine Zäune mehr aufbauen müssen. Das wäre natürlich, ja gut, ist vielleicht ein bisschen undenkbar gerade noch, aber ich sag mal, an dieser Utopie arbeiten wir ja ständig. Und auch eben die Wertschätzung des Publikums, uns zu vertrauen, dass wir schon die richtigen Bands einladen werden. Natürlich nicht für jeden immer zu 100%, aber dass da in Summe immer ein tolles Programm darüber kommt. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, eigentlich haben wir jetzt wirklich 40 Jahre bewiesen, dass wir auch ein ganz gutes Näschen haben und dass wir wirklich, dass man sich darauf verlassen kann. Trotzdem leben wir jetzt wieder in einer Zeit, wo die Leute einfach auch eher so diese Mentalität in sich tragen, das ist schon alles unsicher genug und ich also eher an ihrer Erwartung als an ihrem Vertrauen arbeiten. Also ich habe bezahlt, also bin ich, so mehr oder weniger, wollen jetzt auch mehr Qualität fürs Geld und Qualität identifizieren sie nur in dem, was sie kennen. Sie vermuten es selten in dem, was sie nicht kennen. Und dieses Vertrauen wieder zu fördern, dass Qualität sich auch da aufhalten kann, was man noch nicht kennt, diese Neugierde nicht zu verlieren, über diese Zäune zu klettern und diese Dinge zu wagen, diesen Mut zu besitzen, einfach diese Räume auch zu betreten, Neues kennenzulernen, Neues wertzuschätzen und eben auch ganz interessante Sachen kennenzulernen. Was diese Bewegung, diesen Schritt nach vorne, beim Skifahren sage ich so oft immer eben nach vorne. Man soll in die Knie gehen, weil dann fängt man an, wirklich Ski zu laufen.
Aber gleichzeitig bedient es sich ja auch von dem Dorf, also Tradition aus dem Dorf. Wenn du meinst, man muss die Ohren, die Augen offen halten für neue Musik, für neues Programm. Trotzdem bedienst du dich ja als Festival immer im Dorf.
Ja, meint auch dieses Dorf ist für mich interessant, wie viele Dörfer interessant sind. Man weiß umeinander, was man kann und was man nicht kann. Man weiß auch um die Neugierde. Aber Dörfer fangen erst dann an, interessant zu werden, wenn sie natürlich auch immer eine gewisse Willkommenskultur in sich tragen. Also sich natürlich auch am Neuen bedienen, dazulernen wollen und so. Und das finde ich ja eben so interessant. Also diese Angst zu verlieren, sich in so einem Dorf hermetisch, wir haben ja alles, abzuriegeln. Und dann kippt so ein Dorf ja auch. Das ist so dieses doch offen bleiben. Aber ich glaube an kleine soziale Einheiten und dass wir instinktiv, ja, das war ja keine, diese Entscheidung eben als Festival auch nicht größer zu werden als dieses Dorf ungefähr von der Proportion, dass das eine gute instinktive Entscheidung war und dass uns das vielleicht auch irgendwie über die Zeit retten kann, obwohl jetzt diese Größe für uns ja schon nicht so einfach ist, wir müssen daran arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass das auch funktionieren wird, aber dass man eben diese Relation wiederfindet und dass man vor die Tür gehen muss, um wieder Beziehungen zu leben und kennenzulernen. Ich finde ja einen Aspekt auch ganz interessant, wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir in die Richtung geschickt worden sind, dass eine Tomate eben knallrot und super aussehen muss. Und dann reicht uns das schon. Und wenn wir dann reinbeißen, schmeckt man nichts mehr. Aber dann ist uns egal. Also dass man könnte von all den Sinnen, die uns mit auf den Weg gebracht werden, wir eigentlich nur noch dem Auge vertrauen. Wir hören nicht mehr richtig, wir riechen nicht mehr richtig. Und das sind ja diese Sinne, die man einfach nur im Leben, in seinem Gegenüber, in der sogenannten realen Ist-Situation spürt. Und wir haben uns im Prinzip visionär, lassen wir uns durch diese ganzen Marketingstrategien entführen. Wir trauen nur nach unseren Augen. Also wir suchen uns Menschen nach den Augen aus. Wir gucken, wie die Tomate aussieht. Alles muss gut aussehen, dann ist schon mal alles gut. Aber dann irgendwann haben wir gespürt, dass dieses Fühlen und dieses Riechen und all diese Dinge ja auch ein wesentlicher Teil sind. Und diese Relation der Sinnhaftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, das ist schwierig geworden.
Aber gleichzeitig setzt du ja das Festival in dem Trailer ganz klar an die ganzen anderen Traditionen in diesem Dorf. Oder? Als eine mittlerweile, ich meine, 40 Jahre kann man schon über eine Tradition.
Ja, natürlich. Aber die Traditionen sind ja auch wichtig und wie gesagt, aber auch sie verändern sich ja. Und wichtig ist ja eben deswegen die Form der Collage, weil sich natürlich auch alles verändert. Und diesen Video, was wir gezeigt haben, man spürt ja auch von dem Schutzmann und dem Förster bis über die Schule, bis das Konzert von Fontaines, dass mehr oder weniger wir da in diesem Zeitraffer ja auch diese Veränderung, dass all diesen Traditionen natürlich auch immer eine Veränderung zugrunde liegt, weil das eine Weiterentwicklung ist. Und ich finde so interessant, so ein Dorf, also ich rede gar nicht von Haldern, von Dörfern, von kleinen Einheiten, die verändern sich auch stetig, immer in so einem gewissen Tempo. Und Collagen lassen eben auch erstmal gewisse Kontraste zu. Und Beck, der Künstler Beck, mit dem wir ja sogar 2000 mal eine Ausstellung gemacht haben, er hat ja auch über die Papiercollage bei seinem Opa, dem Fluxuskünstler Beckhan, also hier L. Hansen, den er mal besucht hat, hat er ja auch irgendwie aus diesen Papiercollagen, die er da zusammengeschnippelt hat als Kind, hat er dann irgendwann Soundcollagen entwickelt. Und aus diesen Soundcollagen wissen wir alle, I'm a Loser Baby, ist dann der Künstler Beck aus diesen Nipseln entstanden. Und das ist eine völlig legitime Form, auch Kunst und ich sag mal Zeitgeschichte zu erzählen. Und ist auch einer von diesen Punkten, die uns dann auch irgendwie instinktiv immer mit dieser Beuys-Idee und der sozialen Skulptur verbunden haben. Ohne dass wir das wussten. Weißt du, damals haben wir da noch, als die Burg freigelegt wurde, haben wir da freiwillig als Ordner agiert. Dann haben wir das erste Abfallkonzept mit der Beuys-Stiftung gemacht, Anfang der 90er. Und da zu einem Zeitpunkt, wo uns noch keiner gefragt hat, wie sieht das mit eurer Nachhaltigkeit aus? Oder ihr müsst hier, das war damals keine Kommune, die Politik, wir hatten gar nicht, also man hat uns diesen Auftrag gar nicht erteilt, von öffentlicher Seite jetzt so zu agieren, sondern es ist aus diesem Organismus, aus uns selbst heraus, dieser Anspruch erwachsen, dass uns das auf den Sack ging, dass das auf einmal nach dem Festival immer so dreckig aussah und dass wir so viel wegschmeißen müssen, weil wir das alle so gemeinsam, der eine mehr, der andere weniger, aber dann in den Diskussionen wurde dann transparent, dass wir da aktiv werden müssen. Und dann kamen halt diese Wege mit anderen Künstlern, waren alles Inspirationen auch von anderen Künstlern aus der Region, die Gefallen an uns fanden, wo wir Gefallen an ihnen fanden, teilweise auch bildende Künstler, mit denen wir dann diesen Weg gegangen sind. Wir sind immer kreuz und quer geeiert. Wir sind ja nicht immer geradeaus gerannt, um sehr effektiv zu sein, sondern wie gesagt, der Weg war das Ziel oder ist er auch immer noch, diese Wanderung. Aber versuchen, dass die Leute, die alle beteiligt sind, auch irgendwie immer an dieser Oberfläche des Festivals so viel Raum und Fläche finden, wo sie selber Hand anlegen können und für ihre eigene Identität, ihre eigene Fähigkeit den Raum finden, dass sie auch sagen können, das ist ein Teil von ihnen. Also diesen kleinen Applaus, in diesem großen allgemeinen Applaus zu finden.
Wenn du vom kleinen Applaus redest, das Festival ist ja gar nicht mehr so weit weg. Aber was ja jetzt erstmal vor dem Festival kommt, sind sehr, sehr viele Konzerte, teilweise auch von Künstlern, die auf dem Festival schon auftreten. Unter anderem kommt die Veranstaltung Liederrhein zurück mit Anna Ternheim, das tatsächlich kein Ticketkonzert ist, sondern es ist ein Hutkonzert.
Ja, die Sachen sind entkommen, weil wir Kontakt miteinander hatten. Anna Ternheim hat hier am Festival gespielt und dann hat sie jetzt im letzten Jahr in Kaltern gespielt und war mehrere Tage da, hat dann auch Urlaub gemacht, hat das gespürt, was diesen Ort so ausmacht. Und wir haben dann auch gesagt, dass wir sie nächstes Jahr nochmal zum Festival einladen und jetzt ist sie in der Gegend und wir wollen dann nochmal gemeinsam einen Liederrheinabend machen, weil Liederrhein ja die Serie ist, die wir sowieso fortführen wollen, genau. Also die, man ist ganz erstaunt, wie Künstler uns beobachten. Jetzt gerade auch ein ganz kleines Festival aus Irland hat mich angeschrieben, also eigentlich der alte Kontrabassist von Lisa Hennigan, der mit Festivalveranstaltern von so einem Landsitz in Irland befreundet ist. Und da haben wir schon so eine Residenz ausgemacht für 2025, weil uns das auch interessiert. Also wir haben uns da schon so eine Carte Blanche ausgesprochen, dass wir also so ein Kollektiv von Musikern, die da spielen und da spielen werden, eben auch bei uns spielen lassen. Und den erstmal auch wieder mit Vertrauen im Voraus, weil wir wissen, wir kennen uns und das wird schon gut. Und so was finden wir spannend in Zukunft. Einfach auch wieder Entscheidungen zu treffen, die, wo wir Vertrauen spenden, weil wir diesbezüglich auch eben oft nicht enttäuscht worden sind. Auch von unserem Publikum nicht. Dass die ganzen Vertrauensinvestitionen in unser Publikum in vielen Jahren zuvor einfach unterm Strich alle sehr belohnt worden sind. Aber belohnt eben. Ich habe ja letztens noch ein ganz spannendes Interview von einem Museumskurator gelesen, wo auch oft drüber, was ist eigentlich Erfolg? Weißt du, so wie, weißt du, haben wir nicht in der Radiosendung darüber geredet, dass der Steuerberater gesagt hat, dass eigentlich dieses Festival keinen Wert in dem Sinne hat, so wie er in dieser Welt gerade akzeptiert wird. Oder dass der Wert, den eigentlich dieses Festival mit sich bringt, den kann man gar nicht unbedingt messen. Weißt du, das überfordert eben schon viele Strategen, die empirisch die Dinge nur, die sich nur an Zahlen festhalten können. Und ist man da trotzdem eben wieder immer Dinge einzulösen, das ist unsere Aufgabe, das interessiert uns. Und das, auf dem Weg befinden wir uns gerade. Und ich weiß, dass auch die musikalische Ausrichtung Harlem Pop 2024 unglaublich spannend wird. Nur ich möchte jetzt hier kein großes Vertrauen einfordern. Die Leute haben jetzt, die können sich angucken, was gewesen ist seit Anfang der 80er. Und das, was wir ungefähr vorhaben, versuchen wir in unseren Trailern, in unseren Pressetexten, also unsere Idee zur Zeit, verhandeln wir genau an diesen Punkten. Das kann man nachlesen oder auch nicht. Man kann sich aber ich glaube, dass dieses Festival eben auch viel mit den jeweiligen Protagonisten, sprich den Zuschauern und ihren Freunden zu tun hat. Dass sich da auch Konstellationen ergibt. Fernab der Attraktivität des Programms alleine, sondern auch die Konstellationen, die sich dann eben, die auch gewachsen sind über 30, 40 Jahre in, drumherum, dann eben niederschlagen werden. Was auch gut so ist. Das hat also, dass wir wieder zu einem Ort werden, der einfach mit den Menschen zu tun hat. Und das ist wichtig.
Aber das Programm ist ja tatsächlich noch gar nicht fertig.
Nee, aber das befindet sich auf der Zielgeraden. Also ich meine, wir haben noch nicht alles veröffentlicht, aber wir sind schon also sehr, sehr weit. Ich bin frohen Mutes, bin richtig.
Ich rede ja nur über das, was man noch im Moment öffentlich lesen kann. Nicht das, was auf dir auf dem Zettel Papier steht, was noch nicht veröffentlicht worden ist.
Ich weiß jetzt nicht, meinst du Heiß-Kalt zum Beispiel? Oder?
Wurde Heiß-Kalt schon veröffentlicht?
Ja, die haben es veröffentlicht. Ach so. Aber war aber legitim, durften sie auch. Die haben es aber noch nicht in einem Film gezeigt. Nein, nein. Aber wir werden jetzt bald auch wieder Bands veröffentlichen, aber keine Eile. Die wollen ja, glaube ich, nur 4 Festivals spielen. Und wir sind ganz froh, dass wir eins davon sind. Ja.
Sie haben in Kaltern und in Hallern gespielt?
Genau. Ja, gut, ich weiß noch genau. Ich war jetzt gerade, ich war jetzt in Berlin und habe mir nochmal Tom O'Dell angeguckt. Und es war grandios, der wird immer besser. Und ich weiß, dass Leute einfach immer noch an diesem Lied Another Love festhängen. Was ja auch ein Ohrwurm ist, aber der hat so viele tolle, fantastische Songs geschrieben. Aber vor allen Dingen hat er immer noch seine alte Band, der hat so tolle Musiker. Und das ist wirklich, der Typ ist wirklich ein Superstar. Und jetzt spielen wir da die Sendung. Und das war ein grandioses Konzert. Und das Publikum war vielleicht gar nicht erwartbar in dem Rahmen. Das war wirklich ein ganz anderes Publikum. Aber mir hat das alles wunderbar gefallen. Das war auch so, war das Gegenteil von cool. Das war ein unglaublich herzliches Konzert.
Herzliches Konzert. Du hast es gerade mal ganz kurz angesprochen. Wenn es um Herzlichkeit geht, geht es ja auch um Gastfreundschaft. Und zwar sollen wir vielleicht noch zum Abschluss über das EU-Projekt reden, was du gerade so kurz angeteasert hast, namens Gloria. Ist übrigens nicht nach dem Wolf benannt, der hier am Niederrhein sehr bekannt ist. Ich glaube, überregional mittlerweile auch. Aber der Name kam ursprünglich schon mal vor, beim Patti Smith-Lied. Ich glaube, wir haben da tatsächlich mal auch drüber geredet.
Wir haben mal ein T-Shirt gemacht, Gloria, als wir Kay Tempest inhalt, ist gar nicht lange her, vor 2 Jahren war es, glaube ich, irgendwie. Und Patti Smith hat hier gespielt. Es gibt dann halt diese Verbindung zu diesen unglaublichen Impulsgebern Kay Tempest und Patti Smith. Genau. Und Gloria haben wir dieses Konzept genannt, weil wir gerne essen und weil wir hier die Möglichkeiten in der Bar haben, dass es einfach sinnvoll ist, für diese Künstler richtig zu kochen. Weil wir auch gemerkt haben beim Festival, dass wir das Künstler-Catering wieder in eigene Hände genommen haben, weil wir einfach so eine unfassbar gute Kochsubstanz in unseren eigenen Reihen haben. Manche Leute kochen unheimlich gerne.
Ich glaube, du musst es nochmal genau erklären.
Also, die Idee kommt von einem guten Freund. Was ich immer so beeindruckend fand, ist die Kilby in der Schweiz, dass sie so Kochteams haben. Und wenn eine Band kommt, dann ist irgendein Kochteam verantwortlich. Die kaufen ein und kochen dann wirklich für die Band am Abend und laden dann auch die Crew und die Leute vor Ort alle hinterher an die Tafel und die essen alle zusammen, bevor dann der Abend losgeht. Also dieses Essen hat da, diese Essenskultur ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber da, so bin ich auch groß geworden. Essen, also zumindest 1-2 Mal am Tag mit der ganzen Familie, mit den Leuten, mit die man um sich hat, zusammen zu speisen, auch Dinge zu besprechen, die nicht mit dem Job, mit dem Beruf oder einfach nur mit dem Leben zu tun haben oder so, dass man so, eigentlich ist das ja auch immer ein großer Perspektivmix, weil alle Leute dann in den Tag strömen, in verschiedene Orten und Ecken und kommen dann eben auch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenem Bedarf, mit eigenen Erlebnissen auch zurück. Und dann lernt man natürlich auch was von der Welt kennen. Und dieses Kochen selber, ja, wir hatten jetzt auch die Idee, weil wir sind ja im ländlichen Raum, hier wächst viel, hier gedeiht viel. Und eigentlich können wir, ich sag mal, so eine niederrheinische Küche auch ganz gut abbilden, ob vegan, vegetarisch oder natürlich opulent, in welcher Form auch immer. Aber das ist opulent, also eben auch mit Fleisch. Man kann auch vegan opulent kochen. Aber so eben, und dass da auch wieder sich eine Fähigkeit versteckt, wo auch andere Leute von naschen möchten. Also von der Fähigkeit an sich, es zu tun und dann hinterher abends hier zu sitzen, für die Leute zu kochen, mit denen zu reden und dann vielleicht sogar das ein oder andere Lob dafür zu bekommen, das war aber lecker, weil das ist ja auch schön. Also diese kleinen Dinge, diese kleinen Schritte, diese Beziehung, diese gelebte Realität. So, genau.
Das heißt also, dass...
Nussgroße Eitelkeiten.
Aber es heißt ja im Prinzip, also es fängt jetzt gerade erst an, also es dauert noch etwas, aber es heißt ja, dass man sich irgendwann explizit auch melden kann, um hier für Künstler zu kochen.
Genau, wenn man hier Teil von dem ganzen Apparat ist, mehr oder weniger, auch beim Festival, sowie hier auch beim Club, weil wir uns ja hier kulturell selbst ernähren, wir sind ja Selbstversorger, dass man dann tatkräftig in diesem Organismus eingreifen kann. Und genau, dann werden so kleine Kochteams gebildet. Damit gehen wir jetzt hier intern raus und sammeln uns dann die Sachen und Leute zusammen.
Ist Kochen nicht sowieso auch eine Art von Collage, mehr oder weniger?
Ja, manchmal kann eine heftige Collage sein, ja, sicherlich. Aber Kochen ist schon, ist ja irgendwie eine von vielen Dingen, die Spaß machen. Und man muss sie ja jeden Tag machen. Man muss ja. Aber ich sage ja immer, dass wir dieses Kochen aus unserem modernen Leben auch verbannt haben, weil wir angeblich für sowas keine Zeit mehr haben. Aber in diesem Kochen verstecken sich ja nicht nur Kalorien, sondern auch jede Menge Stolz oder irgendwie auch oder Genugtuung oder Zufriedenheit. Also das ist ja, wenn einem Dinge gelingen, das ist das super. Also man kann ein Regal aufhängen, man kann ein Auto reparieren, man kann Pfannkuchen kochen. Man muss ja nicht jeden Tag Olympia Sieger werden. Also, das ist ja so auch eine Erwartung, die man immer an uns rangetragen wird. Dass wir alle aussehen müssen wie Kardashian oder wie Brad Pitt. Aber manchmal sehen wir einfach nicht so aus. Aber wir können trotzdem ganz unterhaltsam sein und können dann auf einmal, stehen wir auf, gehen durch die Tür, gehen in die Garage und bauen was. Und dann kommen wir wieder und dann, nee, Wahnsinn, nicht schlecht. Oder gehen in die Küche und kochen was. Oder setzen sie in den Ohrensessel von Oma und lesen was und dann abends irgendwie was Interessantes zu erzählen.
Und es ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil von Konzerten und Musik.
Also auf jeden Fall, also na klar.
Extrem unterschätzt, glaube ich sogar.
Und die Leute wissen nicht, dass zum Beispiel die ganzen Künstler, die kommen aus Australien, aus allen Teilen dieser Welt und die sind auch neugierig. Was für einen Kaffee trinkt ihr? Was macht ihr eigentlich? Was lebt ihr? Was isst man hier in der Gegend? Und ich glaube, dass wir sehr originell einfach da auch unsere Region hier repräsentieren können. Weil ich glaube, mit ein bisschen Fantasie kann man sogar Grünkohl, es geht ja auch nicht um Michelinstern. Das geht ja einfach nur so eine kleine Montagabendzufriedenheit vielleicht. Weißt du, so kann er schon glücklich machen. Wir müssen uns ja immer Anfang der Woche wieder ans Wochenende rantasten. Und das kann man in einer Küche. Und das kann man auch mit einfachen Dingen. Man kann mit Kartoffeln unglaublich viel machen. Ich sag mal, manchmal kann man auch mit minimierten oder mit ganz zarten akustischen Dingen auch wunderbare Platten aufnehmen. Man kann sogar manchmal das Schlagzeug weglassen für eine gute Platte.